Frage ist, worauf bezieht sich dieser Ausdruck Authentizität? Ist da der Mensch an sich gemeint oder ist der Mensch in der Rolle gemeint? Wenn du immer authentisch bist, so wie es dir gerade durch den Kopf geht und du dich gerade fühlst, dann ist das ja keine Führungsrolle mehr.
Wer bisher dachte, dass man als Juristin mit Summa Cum Laude Promotion zwangsläufig an die Spitze einer Rechtsanwaltskanzlei, eines Unternehmens oder gar eines schnöden Ministeriums rücken müsste, kann in dieser Episode raushören, dass es zumindest für meine heutige Gesprächspartnerin ganz andere Sehnsüchte und Karriereoptionen gab. Sie ist gelernte Juristin und Arbeits- und Organisationspsychologin und hat nach vielen Jahren in Spitzenpositionen diverser NGOs und Organisationen, auch im Ausland, vor über 20 Jahren das Coaching-Handwerk gelernt. Zunächst mit einer NLP-Ausbildung, später als Systemikerin und als Expertin für Wingwave-Coaching. Was das ist, darüber wird auch gleich noch zu sprechen sein. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit einer lieben Kollegin aus Berlin, mit Dr. Gudrun Henne. Hallo, liebe Gudrun.
Hallo, lieber Kai.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Gudrun, du hast so viele Dinge, ich habe das eingangs gesagt, vom Studium und von deiner Berufserfahrung, die du reinbringst. Was ist deine Haupttätigkeit heute, wenn du an Beratung und Coaching denkst?
Also ich bin Organisationsberaterin und Coach für Führungskräfte an der Spitze. Spitze ist alles, wo Menschen eine über die normale Verantwortung ihres Berufs hinausgehende Verantwortung tragen, also für viele Menschen, für ein wichtiges Thema. Und mit diesen Menschen arbeite ich in Einzelcoachings und mit den Teams dieser Menschen, Executive Boards, auch Organisationsstränge in größeren Organisationen.
Jetzt hast du vor einigen Wochen hast du einen Artikel veröffentlicht, da ging es um das Selbst. Ich fand dich ganz spannend, ich habe so im Hergang zu diesem Podcast gedacht, oh, das, da muten wir uns vielleicht ein schwieriges Thema zu, aber ich würde zumindest mal hinschauen, warum ist dir das Thema Selbst im Coaching wichtig?
Also das Selbst, finde ich, ist so die ultimative, das ultimativ Interessante am Menschen. Und ich beschäftige mich ja oder arbeite mit Menschen, weil ich Menschen interessant finde und das tiefer ergründen möchte. Und das Modell des Selbst oder die Ich-Konstruktion, dieser Artikel ist Teil einer Serie, einer sechsteiligen Serie zum Thema Self-Awareness. Ich unterrichte ja an der European Business School in Berlin Self-Awareness jetzt seit 5 Jahren und habe dieses Modul auch selbst entwickelt und habe mich da sehr intensiv mit verschiedenen Aspekten dieser Frage, was ist denn Self-Awareness, beschäftigt. Und das ist auch hinterlegt durch Forschung, dass Führungskräfte, die self-aware sind, also mehr ihrer selbst bewusst, ihrer Handlungsweisen, ihrer Motive, ihrer Stärken, ihrer Herausforderungen, dass die bessere Führungskräfte an der Spitze sind und Unternehmen und Organisationen erfolgreicher führen. Und das Selbst an sich ist quasi das, was der unveräußerliche innere Kern ist, den man sozusagen freilegen kann, wenn man über Konditionierung, Bedingtheit des Seins in der Welt jetzt, wenn man das alles mal freilegt, dann kommt man zu so einem unveräußerlichen Kern. Und die Beziehung zu diesem Kern aufzunehmen, das ist manchmal sehr spannend für Leute, die das verloren haben, weil sie durch die Führungsarbeit, durch ihr Sein in der Welt sich selber da entfremdet oder sich von sich selbst entfernt haben.
Ist das Selbst in dieser Einschätzung von dir denn etwas Konsistentes, etwas Festes, etwas, weil du sagst, Unveräußerliches? Mhm. Was meinst du mit unveräußerlich?
Also das ist echt eine interessante, schwierige Frage. Es ist das Selbst, ist das der innerste Kern, zu dem ich durchdringe, wenn ich eine direkte, unmittelbare Beziehung zu mir erfahre. Und das ist, glaube ich, etwas nicht sprachlich Verfestigbares. Und also es gibt ja in Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar und das ist sehr nah an der Würde dran. Ja, ich habe mich jetzt damit nicht wissenschaftlich beschäftigt, zwischen die Verhältnis zwischen Würde und Selbst, aber ich würde sagen, dass das Selbst das ist, was die Würde des Menschen schützt. Und ich sage immer meinen Studierenden, egal was in eurem Leben passiert, die sind ja ganz jung und kommen ja aus ganz anspruchsvollen Familien oft, denen sage ich oft, egal was passiert, euer Innerste, es ist immer geschützt, weil es unveräußerlich ist, weil es nicht antastbar ist, ja, weil es sozusagen jenseits von allem ist, was durch die Konstruktion in dieser Welt, wir sind ja beide Konstruktivisten auch ein wenig durch die systemische Arbeit, was da drum herum gebaut wurde.
Wie gelingt denn Bewusstheit?
Ja, lieber Kai, das ist eine sehr gute Frage. Dafür gibt es natürlich keine Checkliste, sondern man muss sich dem Thema annähern und die Frage, wer bin ich, ist eine Frage, die gibt es seit Menschengedenken. Schon im Apollo-Tempel stand auf der eine Inschrift, erkenne dich selbst. Und jetzt ist halt die Frage, wie erkenne ich mich selbst? Da gibt es so viele Zugänge, wie es Menschen gibt. Es gibt aber natürlich Methoden, dem sich anzunähern. Es gibt in dem Artikel, den ich da in der Praxiskommunikation veröffentlicht habe, gibt es auch einen Link zu einer Trance, einer Fantasiereise, wo ein Gefäß in der Luft schwebt und man nach und nach alles, was einen ausmacht, in dieses Gefäß gibt. Also weltliche Dinge, Gegenstände, Autos, Häuser, Frisuren, aber auch Werte, Beziehungen, alles, was einem wichtig ist. Und zum Schluss bleibt man aber immer noch außerhalb dieses gläsernen, schwebenden Gefäß und ist man selbst. Das heißt, diese Übung ist eine Übung, finde ich, die das sehr gut verdeutlicht, dass das Selbst immer noch da ist, auch wenn alles andere weg ist. Und diese Erfahrung zu machen, die, glaube ich, ist interessant, weil dann Führungskräfte an der Spitze wieder in der Lage sind, sich zu distanzieren von dem, mit dem sie sich möglicherweise zu sehr verbunden und verschmolzen haben.
So eine Überidentifikation zu vermeiden.
Ja, und wieder sich selber zu spüren. Menschen gehen sich ja selbst verloren. Und wenn sie das zu lange, zu intensiv machen, dann werden sie depressiv oder sie geraten in ein Burnout oder sie werden unerträglich, sie fühlen sich leer. Das ist auf Dauer keine gesunde Situation. Das geht für eine Weile, aber das geht nicht für den Großteil deines Lebens.
Jetzt geht's uns ja heute in dieser sogenannten volatilen und unsteten Welt sowieso, glaube ich, sind ja viele Sehnsüchte da, irgendwo Gewissheiten zu finden. So Horte des Konsistenten, die Sehnsucht nach Konsistenz, nach etwas, auf das man dann verlässlich zurückgreifen kann. Du hast das ja erzählt, das sind ja Botschaften, die du an die Studentinnen und Studenten sendest, dass hier etwas da ist, auf das ihr euch immer verlassen könnt. Die Frage ist halt, wie gelingt das? Wie gelingt dieser Weg?
Der Oberbegriff ist tatsächlich Self-Awareness, also Selbstgewahrsein. Und da nähern wir uns wirklich schrittweise an. Also wir beginnen mit Körperübungen, tatsächlich so eine Wahrnehmung des Körpers und des Atmens. Und dann gibt es Stärken und Schwächen. Es gibt den also ich bin eigentlich keine Verfechterin von Schwächen, sondern ich liebe diesen Gallup-Ansatz, der die Stärken stärkt. Und da mache ich mit denen Stärkentest. Dann schauen die, wo erleben sie sich dabei im Alltag in Beziehung mit ihren Studentenkolleginnen und so weiter. Dann geht es auch darum, meine Erfahrungen in der Natur zu machen. Es geht darum, auch zu gucken, wie sind wir eigentlich verbunden. Also ich nenne das Interconnectivity. Das heißt, wir meinen ja immer, alles ist so einzigartig, wenn wir in der Welt sind, aber letztendlich sind wir unheimlich geprägt durch die Vergangenheit, durch die Geschichte, durch die Gesellschaft, durch die Eltern und durch das, was wir erlebt haben, sodass diese Konditionierung auf den mehrfachen Schichten, dass die einem gewahr werden. Wenn die einem gewahr wird, dann habe ich wieder die Chance, mich jenseits dessen mit mir selber zu verbinden. Und das ist auch, das Selbst ist auch gar nicht so ein sicherer Hafen, sondern das ist eher eine Verbundenheit mit einem Teil in mir oder mit dem Inneren. Und aus dem heraus zu handeln, gibt, glaube ich, eine Sicherheit in der Unsicherheit und eine Sicherheit in der Ungewissheit.
Gefällt mir sehr gut, vor allen Dingen, wie du den Angang beschreibst, dass wir uns, glaube ich, nur sprachlich so einer Erkenntnisreise nie nähern können, weil sprachlich in der Regel kognitiv ist und ein ganz anderer Teil des Gehirns, eben auch nur ein kleiner Teil des Gehirns ist, dass um dem sich wirklich umfassender zu nähern, du hast es gesagt, körperliche, kreative Arbeit, um auch in das limbische System reinzukommen, hilfreich ist. Und das finde ich sehr interessant, das gelingt auch, mache ich auch häufig, auch in Organisationen, ich hatte es in einem anderen Podcast auch mal besprochen, so mit Metaphernarbeit. Kann man man sehr schön mit bildhaften Themen sich etwas, was keine Sprachlichkeit hat, nähern. Und darum geht's ja hier auch. Es ist nicht alles sofort sprachlich fassbar und beschreibbar. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, da Ideen und auch Techniken zu haben, die über die reine sprachliche oder Frageintervention hinausgeht.
Ganz genau. Der Podcast mit Bernhard Vierling hat mir diesbezüglich sehr gut gefallen. Da beschreibst du ja oder beschreibt er, wie er ein Schiff malen lässt von einer, also Führungskräften in einer Organisation und wie er über die Schiffsmetapher sich dann dem Thema nähert. Und das ist auch auf jeden Fall ein Zugang, der kreative Zugang, der künstlerische Zugang und der Zugang, der quasi jenseits der Kognition und des Rational-Analytischen liegt. Wir sind ja viel mehr als das Rational-Analytische, was aber so prägend ist für die Entscheidungsträger und Wissensträger in der Gesellschaft. Damit begibt man sich natürlich einem großen Teil des Menschseins, wenn man das darauf zuschnitzt, und dann funktionieren ja Sachen oft auch nicht. Eine Sache, die ich oft mache, du hattest ja das Wingwave erwähnt, ist, dass ich mit den Menschen, die so Blockaden haben oder sich überlegen, wie kommen sie über bestimmte eigene Grenzen hinaus, dass ich mit denen diese Methode nutze, die ganz interessant ist, weil sie über einen Muskeltest, das ist ein Myostatik-Test, mit dem Daumen und dem Ringfinger, dem Zeigefinger guckt, wo liegt denn der schwache Punkt innerhalb des Systems, wo das System nicht kongruent reagiert auf Sätze, auf Bilder.
Darf ich da mal nachfragen? Also jetzt die konkrete Coaching-Situation. Du hast jemanden gegenüber sitzen. Was für eine Fragestellung liegt zugrunde und was machst du dann?
Die Fragestellung ist alles das, was emotional hindert oder wo Menschen sagen, ich verstehe das nicht, ich komme da nicht weiter, ich habe das alles verstanden, ich muss diese Entscheidung treffen oder ich möchte da outperformen und irgendwie verstehe ich nicht, warum ich da nicht weiterkomme. Und dahinter liegt fast immer ein emotionales Blockiertsein. Mhm. Das heißt, das Wingwave ist eigentlich eine Art von Emotionscoaching. Und was passiert ist, dass quasi hindernde Emotionen, derer wir uns gar nicht bewusst sind, dass man die über die Methode aufdeckt und verändern kann. Nämlich man kann Emotionen, die einen blockieren aus der Vergangenheit, die kann man integrieren. Die Methode funktioniert wie folgt. Über diesen Muskeltest identifiziert man Situationen, wo diese Emotion eingetreten ist und eine Blockade produziert hat, die jetzt bei uns im Neokortex hinterlegt ist. Und über ein Winken mit den Fingern, das hört sich ja ganz lustig an, aber mit einem Winken der Finger vor den Augen des Gegenübers, der diesen Bewegungen folgt, erreiche ich durch eine Imitation der Schlafphase, der REM-Schlafphase, das ist das Rapid Eye Movement, das hat man, glaube ich, in der Schule auch gelernt, dass man da Emotionen und Herausforderungen bewältigt durch den Alltag. Das simuliert man in dem Wingwave-Set. Und dadurch integriert sich das im Gehirn. Der Sehmuskel geht direkt in das Zwischenhirn und wirkt darauf ein. Es gibt ganz schön, also wenn man sich da nochmal schlau machen will, gibt es ganz schöne YouTube-Videos zum Thema Wingwave. Und es gibt auch die Sporthochschule in Köln, die dazu forscht, weil viele Spitzensportler, die extrem super trainiert sind, die super die Techniken beherrschen, irgendwie nicht genau in ihre Leistungsspitze kommen. Und bei denen ist es oft so, dass irgendein emotionales Ereignis der Vergangenheit sie daran hindert, voll in ihre komplette Kraft zu gehen. Es kann eine Sportverletzung sein, es kann auch eine Trainerintervention sein, es können alle möglichen Dinge sein, die Sportler hindern, in die absolute Spitze zu kommen, ihrer eigenen Leistung. Und da wird Wingwave auch sehr gerne angewandt.
Sehr spannend. Also, da lerne ich gerade ganz viel dazu. Wir gucken nochmal in YouTube, Stichwort Wingwave. Und ich höre und habe notiert, die Sporthochschule Köln forscht dazu. Mein erster Blick oder mein erstes Gefühl war, oh wow, das ist esoterisch. Das kannst du doch mit Führungskräften nicht machen. Aber ich glaube, wenn das erstmal, wer dich erlebt, merkt, hat eine seriöse und gleichzeitig sehr sensitive Person vor sich und fernab esoterisch-spiritueller Versponnenheit, sondern du kommst ja auch sehr sachlich rüber. Und ich finde es sehr interessant zu hören, dass es dazu Forschungen gibt und wirklich Zugänge ermöglicht werden, die eben rein sprachlich nicht möglich werden, nicht? Weil sie uns unwillkürlich ja nicht zugänglich sind.
Genau, das Unbewusste ist eben nicht bewusst. Deshalb kommen wir nur über sehr viel Mühen und Umwege daran. Und das Gehirn oder unser Sein ist eben viel, viel größer als das, was wir bewusst wahrnehmen. Also das kennen wir vielleicht auch, wenn wir Schokolade essen. Man setzt sich an den Schreibtisch, will ein Konzept erarbeiten und gönnt sich ein Stückchen Schokolade, hat die ganze Tafel daneben liegen und eine Viertelstunde später ist die Schokolade weg.
Aber das Konzept immer noch nicht geschrieben.
Bei mir ist es dann geschrieben.
Wunderbar.
Aber man wundert sich dann, wo ist denn die Schokolade hin? So. Und das ist immer ein sehr interessanter Moment, wo man denkt, das Unbewusste ist doch schon irre. Ja,
ich möchte mal auf einen Begriff kommen, Gudrun, was mit dem Selbst vielleicht zusammenhängt. Ich frage das dich mal. Es wird so häufig gesagt, es geht um Authentizität. Wir sollen authentisch sein. Wie siehst du den Begriff Authentizität?
Also Authentizität wurde ja in der Führungsliteratur in den letzten Jahren und Jahrzehnten hoch und runter besprochen. Und da gab es immer diese Forderung nach mehr Authentizität der Führungskraft. Und ich finde halt, dass die Frage ist, worauf bezieht sich dieser Ausdruck Authentizität? Ist da der Mensch an sich gemeint oder ist der Mensch in der Rolle gemeint? Weil wenn du immer authentisch bist, so wie es dir gerade durch den Kopf geht und du dich gerade fühlst, dann ist das ja keine Führungsrolle mehr, sondern dann ist das einfach eine Selbstverwirklichung. Dann sollte man lieber ein Selbstverwirklichungsseminar oder ein Selbsterfahrungsseminar machen und da gucken. Ich kann mich ja noch nicht mal in einer Beziehung immer komplett authentisch benehmen, weil ich ja auch Rücksicht nehme auf den anderen auf eine bestimmte Art und Weise. Das heißt, es geht eher darum, in der Rolle diese Rolle auszufüllen mit den Teilen meiner Person, meines Seins, die dazu auch passen.
Ja.
Wenn ich so tue, als ob ich jemand anders wäre, dann merken die Menschen das natürlich und dann wird es unecht. Aber es ist nicht gemeint, dass Authentizität ein sich entäußern ist. Also ich finde, die Christina Grubendorfer hat das auch ganz gut als Mythos entlarvt in ihrem Buch The Real Book of Work. Ich finde das eine gute Variante zu sagen, hey Leute, es geht um die Funktion und darin bin ich so sehr, wie ich kann, ich selbst, aber eben immer mir gewahr, dass ich eine Funktion habe, eine Rolle und ich werde als Führungskraft ja so beäugt und je höher ich aufsteige, umso beäugter werde ich. Und in den höchsten Funktionen kann man ja noch nicht mal mit der Wimper zucken, da wird einem sofort unterstellt, also ich denke jetzt gerade an die Politik, dass man irgendwie eine bestimmte Bedeutung dem zugibt und dass der Mensch einfach auch manchmal Mensch ist, das wird dann vergessen.
Finde ich, teile ich absolut. Ich glaube, für mich, um es zu sagen, mit einem Begriff geht es um rollengemäße Bezogenheit. Wenn ich der Rolle mir bewusst bin, was das in Bezug auf einen Gesprächspartner oder auf ein Team oder auf meinen Vorstand, wie auch immer, bedeutet, dann gelingt Bezogenheit im Sinne einer ganz bewussten Rollenklarheit. Aber das komplette Selbst von mir kann nicht erwartet werden.
Das denke ich auch. Das komplette Selbst, sich ständig einzubringen, ist auch eine unglaubliche Überforderung. Wenn wir mal ehrlich sind und uns beobachten, was uns ununterbrochen an Gedanken durch den Kopf zieht, wenn man das alles deutlich zeigen würde, als Führungskraft an der Spitze, das ist völlig undenkbar. Das ist halt wirklich, je höher es geht, umso mehr ist es eine Rolle. Ich kann natürlich als Mensch diese Rolle so prägen, wie es mir
gemäß ist,
wie es mir entgegenkommt, wie es mir liegt. Und das wird ja auch gemacht. Und dann ist die Person auch authentisch, aber immer in Bezug auf das, was sozusagen die Erwartung an diese Aufgabe ist, die sie da erledigt. Und ich glaube auch, dass das mit Authentizität gemeint ist. Es kann nicht, also wir hatten das ja schon mal besprochen miteinander, es kann nicht sein, dass ich immer als ganzer Mensch überall da bin. Das ist unmöglich.
Vielleicht auch nochmal einen Blick auf den Begriff des Selbst und die Selbstwahrnehmung. Ich habe ein Zitat entdeckt von Montaigne, de Montaigne, der französische Philosoph. Der hat die Vielfalt seiner Selbstwahrnehmung als Person mal so beschrieben. Ich zitiere das mal. Wer genau Achtung gibt, wird sich schwerlich zweimal in einem Zustand antreffen. Ich gebe meiner Seele bald dieses, bald wieder ein anderes Ansehen, je nachdem, ob ich sie auf die eine oder andere Seite lege. Dass ich verschiedentlich von mir rede, kommt daher, dass ich mich verschiedentlich betrachte. Ich finde an mir alle entgegengesetzten Eigenschaften. Ich bin schamhaft, unverschämt, keusch, wollüstig, verschwiegen, arbeitsam, sinnreich, verdrießlich, verlogen, wahrhaftig, unwissend, geizig und verschwenderisch. Jeder, der sich aufmerksam ausforscht, findet an sich diese Verschiedenheiten.
Das ist ein wunderbares Zitat, lieber Kai. Als systemische Coach und du als systemischer Coach wissen wir ja beide, wie kontextabhängig Verhalten ist und dass die Beziehung und das aufeinander bezogen sein der Menschen ganz unterschiedliche Reaktionen evoziert. Und im NLP ist es so, dass man eben sagt, das Wichtigste ist das Zustandsmanagement. Das heißt, ich arbeite daran, was möchte ich, in welchem Zustand möchte ich sein, wie möchte ich quasi wirken, wie möchte ich auftreten und wie gefällt mir das innerlich auch am besten, sodass ich einen innerlich guten Zustand habe, der dann natürlich auch in meinem Verhalten sich ausdrückt. Insofern tolles Zitat, weil man braucht vielleicht gar nicht in der Moderne herumgurken, sondern man nimmt sich einfach die Klassiker und dann sind die Probleme alle gelöst. Ja,
wir hatten das Orakel von Delphi, jetzt haben wir genau. De Montaigne, wir würden da noch viel mehr finden. Für mich ist auch das Stichwort, um es da abzuschließen, es geht um Selbstregulation.
Ja und nein. Ich finde, Selbstregulation ist natürlich ein Aspekt für Führungskräfte an der Spitze. Also da ist die Selbstregulation ein ganz wichtiger Aspekt. Und gleichzeitig ist das aber auch manchmal zu viel. Also es gibt eben auch überregulierte Leute und es gibt eben auch Menschen, die sich auflösen in der Aufgabe. Ja, also das ist Regulation, ja, das ist aber nur ein Aspekt der Gesamtherausforderung, finde ich, in der man sich befindet, wenn man in einer Spitzenposition ist.
Gut, und aus deiner jahrelangen Erfahrungen als Spitzenkraft, aber auch als Coach von Führungskräften. Was haben Führungskräfte zu lernen?
Wie alle Menschen natürlich unheimlich viel. Und wenn ich es jetzt auf die Führungskräfte an der Spitze zuschneide, was mir auffällt oder was ich glaube, was die größte Herausforderung ist, ist die Interkonnektivität des Handelns zu verstehen. Und was meine ich mit Interkonnektivität? Das ist es, wie Wirkmechanismen und Komplexitäten funktionieren. Und ich arbeite deshalb eigentlich bewusst mit Führungskräften an der Spitze, weil es mir wichtig ist, dass sie mit ihrem großen Maß an Verantwortung, nicht nur für ihre Mitarbeitenden, sondern für das, was sie in der Welt tun, dieses Bewusstsein der Verbundenheit und des Wirkens in Strukturen hinein, deren Wirkung sie gar nicht betrachten, dass das ein ganz wichtiger Teil ist von der Verantwortung von Führungskräften in der Zukunft. Und unser Bewusstsein ist sehr begrenzt noch in dem Verständnis, wie sehr die Dinge alle zusammenhängen und wie sehr auch unser einzelnes Handeln, wenn es richtig geformt ist, auf diese Wirkzusammenhänge wirken kann.
Könnte man also sagen, es geht um Folge, Bewusstheit und die Nachhaltigkeit des eigenen Handelns?
Ich finde, das ist ein sehr wesentlicher Aspekt davon. Du hast völlig recht.
Literaturtipp. Liebe Gudrun, zum Abschluss des Podcasts, wie immer, ein Buchtipp. Hast du einen mitgebracht?
Ich hätte natürlich ganz viele Buchtipps und am Ende meiner Artikel, die kann man auch auf meiner Webseite nachlesen, gibt es immer einen Link zu einer ganz langen Liste. Ich habe was rausgesucht, was für Anfänger gut geeignet ist, und zwar das Buch von Google, Search Inside Yourself. Das heißt auch auf Deutsch so, und es ist eine sehr, sehr gute Zusammenstellung ganz unterschiedlicher Methoden, die Angebote sind, sich mehr in seinem Inneren auszukennen und sich mit sich zu beschäftigen. Es stärkt das Selbstgewahrsein, die Resilienz und die Bewusstheit auch von Beziehungen. Und es ist ein wunderbares Buch, wenn man sich damit vorher noch nicht beschäftigt hat und wirklich gut recherchiert, gut zusammengestellt und von Google in auch der Mitarbeiterschaft genutzt als Angebot für die Mitarbeitenden.
Toll, schöner Tipp, passt sehr schön zum Abschluss. Herzlichen Dank fürs Kommen, hat Spaß gemacht.
Hat mir auch viel Spaß gemacht.
Danke dir, liebe Gudrun, fürs gute Gespräch. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf das nächste Mal, sage Tschüss, bis bald. Ich bin Kai Kochmann.